Wenn man Särge entertigt hat, hat man dann immer wieder Kratzspuren auf den Deckeln entdeckt. Die Skelette waren so eigenartig verrenkt. Man hat in der Panik sich auf den Bauch gedreht. Man hat versucht, mit dem Rücken den Deckel hochzuheben. Das ist nicht gegangen. Aber sehr wohl sind da Schreie durchgedrungen.
Willkommen bei Freak Radio. Am Mikrofon begrüßt Sie Christoph Dirnbacher. Der Tod ist für viele Menschen mit Behinderungen oftmals präsenter als für andere. Manche progressive Erkrankungen verlaufen früher oder später tödlich. Doch was auf das irdische Leben folgt, ist ungewiss und macht daher Angst. Nur allzu gerne verdrängen wir es aus unserem Alltag. Feiertage wie Allerseelen oder Allerheiligen zwingen uns, uns mit dem Tod zu beschäftigen. Frick Radio nimmt das zum Anlass, Ihnen schöne, schaurige Geschichten aus einer anderen Welt zu erzählen. Begleiten Sie Sandra Knopp auf einem Spaziergang durch das morbide und gespenstische Wien.
Samstagnachmittag am südlichen Rand von Wien. Flugzeuglärm durchbricht die gespenstische Stille. Es ist kalt und beginnt zu nieseln. Eine Gruppe von 30 Menschen hat sich eingefunden, um mehr über den Tod in Wien zu erfahren. Der Wiener Zentralfriedhof ist nach Hamburg der zweitgrößte Friedhof Europas und mit 2,5 Quadratkilometern in etwa so groß wie der erste Wiener Gemeindebezirk.
Es war eine Notwendigkeit für die Stadt Wien, einen großen Friedhof anzulegen, weil die Stadtbevölkerung wirklich explosionsartig in die Höhe gegangen ist.
Am Anfang der Führung steht ein logistisches Problem, erklärt Fremdenführerin Gabriele Buchers. Zu allen Jahreszeiten mussten die Verstorbenen auf den 1874 eröffneten Friedhof gebracht werden.
Im Winter war dann die Simmeringer Hauptstraße schneeverweht, man kam nicht weiter, man musste sich freischaufeln. Und dann haben sich die Kutscher, wie es halt so üblich ist in Wien, gerne aufgewärmt. Das war in einem Beisel oder im Wirtshaus eben. Man musste aber die Särge abladen, man musste sie immer im Blickfeld haben. Naja, und dann waren die angefroren. Und dann sagt man, ja, wir kommen später wieder, spätestens im Frühjahr, hat es dann wieder vergessen. Also es gab die Beschwerden der Anrainer.
Alternativen mussten her.
Und dann gab es einen Wiener Erfinder. Der hat sich etwas ausgedacht, und zwar hat er eine pneumatische Leichenbeförderungsanlage geplant. So wie Rohrpost kann man sich das vorstellen. Und mittels Luftdruck sollten die Leichen hier herausgeschossen werden.
Diese Idee wurde nicht verwirklicht. Diskutiert wurde auch ein spezieller Zug für den Transport von Verstorbenen. Dieser wurde ebenfalls nie realisiert.
Aber sehr wohl hat man dann, als die Straßenbahnlinie 71 elektrifiziert worden ist, das war im Jahr 1901, die Särge des Nachts in der Straßenbahn transportiert.
Zu Fuß geht es weit in Richtung der Ehrengräber. Im Musikerhain liegen prominente Komponisten und Musiker wie Ludwig van Beethoven oder Johann Strauss Sohn begraben. Der Schani hatte schon zu Lebzeiten eine Idee, wie er zu wahrer Größe gelangen konnte.
Er war ein sehr attraktiver Mann, allerdings nicht groß gewachsen, deswegen trug er Schuhe mit Plateausohlen. Und Strauss hat sich bis zum Lebensende hin die Haare schwarz gefärbt, auch den Schnauzer. Man sagt, er hat auch alle Posen vor dem Spiegel eingeübt und er war daraufhin auch 7-mal verlobt. 7-mal verlobt ist ganz schön viel, nicht? Und 3-mal verheiratet.
Nicht weit von den Gräbern der Musiker ruht ein bekannter Architekt. Theophil Hansen hat das österreichische Parlament entworfen. Gabriele Buchers erzählt eine Anekdote aus seinem Leben.
Uns ist bekannt, dass er ein sehr eitler Mann war. Er hat sich immer genau angeschaut, wer in seinen Ballets gewohnt hat. Und eines Abends ist er zum Ballet Epstein gekommen, das er geplant hat, und hat angeklopft. Und der Baron war schon in seinen Filzpantoffeln und im Schlafrock und hat so das Ballet geöffnet. Und er war so entsetzt, dass er gesagt hat, öffnen Sie nie wieder so mein Ballet.
Über nassen Kies und feuchtes Gras geht es zu jener Grabstätte, nach der am häufigsten gefragt wird. zumindest wenn es nach den Fremdenführern geht.
Die Dame geht mit ihnen zu Falco.
Ein Obelisk ziert sein Grab, eine Panzerglasplatte stellt seinen Karriereweg dar. Unterbrochen von einem Zackenriss in der Mitte. Das symbolisiert sein jähes Lebensende.
Das war auch eine schöne Leiche, als er hier beigesetzt worden ist. Die ganze Künstlerprominenz von Wien war anwesend. Rockerfreunde haben seinen Sarg getragen. Über den Sarg lag sein roter Hermelinmantel. Den hat man dann in das Grab mit hinuntergegeben. Und diese Grabsteinkomposition hat sich die Mutter ausgedacht.
Wie ein Fels im Gräbermeer erscheint die Karl-Borromäus-Kirche, im Volksmund auch Dr. Carlo-Eger-Kirche genannt. Als sich die Gruppe dem Gotteshaus nähert, schreitet ein Brautpaar die Stufen hinab. In dieser Kirche werden nicht nur Begräbnisse, sondern auch Hochzeiten gefeiert. Im Inneren der Jugendstilkirche erzählt Gabriele Buchers mehr über den Totenkult zur Zeit von Kaiserin Maria Theresia.
Man hat die Toten von zu Hause in edlen schwarzen Kutschen abgeholt, man hat achtspännig angespannt mit 8 Rappen und so ging es zum Friedhof. Die Pomfinebera, das war ein Mundartausdruck, der entstanden ist, galt für die Bestatter, für die Totengräber, die da samten gewandet mitgegangen sind, mit 3 oder 2 Spitz am Kopfe, mit Fackel in der Hand. Man hat musiziert und so hat man beigesetzt.
Man orientierte sich stets an den Beisetzungen im Hause Habsburg. Schon damals war es üblich, alle Leistungen des Verstorbenen am Grabe zu erwähnen.
Ja, und was der Kaiser hatte, das wollte der Adel auch haben. Was der Adel hatte, das wollte das Volk haben. Und so hat man sein ganzes Leben oft gespart, um jetzt würdig beigesetzt zu werden. Denn da konnte man ja noch zeigen, dass man wirklich jemand war, hier in Wien.
Maria Theresia war auch diejenige, die angeordnet hatte, dass die Toten 48 Stunden ruhen sollten, ehe sie beigesetzt wurden. Die Verstorbenen wurden nur in einer Tiefe von 90 Zentimetern beerdigt. Scheintote waren keine Seltenheit. Jeder 50. wurde bestattet, obwohl er noch lebte.
Wenn man Särge enterdigt hat, hat man dann immer wieder Kratzspuren auf den Deckeln entdeckt. Die Skelette waren so eigenartig verrenkt. Man hat in der Panik sich auf den Bauch gedreht. Man hat versucht, mit dem Rücken den Deckel hochzuheben. Das ist nicht gegangen. Aber sehr wohl sind da Schreie durchgedrungen. Nur war es leider so, dass man sich nicht getraut hat zu heben. Man hat sich gefürchtet. Man glaubte an die Untoten, an die Vampire zum Beispiel.
Einer Wiener Legende zufolge soll der erste Untote ein verschollener Habsburger gewesen sein. Johann Parizida, der seinen Onkel aus Habgier erschlagen hat.
Und weil das Jahr 1313 war, hat sich der Teufel was Besonderes einfallen lassen und hat ihn da in die Halsschlagader gebissen und hat den ersten Vampir damit begründet.
Geisterguide Barbara Wolflingseder führt eine Gruppe durch die Wiener Innenstadt. Es ist trüb, kalt und regnerisch. 7 Besucher wollen trotz des schaurigen Wetters das gruselige Wien erleben. Fremdenführerin Barbara Wolflingseder bleibt vor einem Palais gegenüber der Augustinerkirche stehen. Den Glanz vergangener Zeiten sieht man ihm nicht mehr an. Der Putz bröckelt von der Fassade, unheimlich wirkt es. Einst gehörte das Palais der reichen ungarischen Adelsfamilie Báthory Nádasdy.
Die berühmteste dieser Familie ist die Erzsébet Báthory. Erzsébet auf Deutsch Elisabeth. Die galt als eine der schönsten Frauen Europas. Sie hat gelebt Ende des 16., Anfang des 17. Jahrhunderts. Das Schönheitsideal damals, das ändert sich ja immer wieder im Laufe der Zeit, war eine makellose Haut. Und um das hat man sie beneidet und sie wollte das möglichst lange sich erhalten. Und dann ist sie irgendwann auf die Idee gekommen, nicht, wer hat denn die schönste Haut im ganzen Land, ganz wie die Stiefmutter vom Schneewittchen, es sind die jungen Mädchen. Und dann hat sie im Laufe von fast 10 Jahren über 600 Mädchen grausamst gefoltert, dann ermordet und dann in ihrem Blut gebadet. Manche behaupten, sie soll sogar getrunken haben davon.
Nur wenige Schritte vom Palais der Blutgräfin entfernt befindet sich die Hofburg. Über Jahrhunderte war sie Herrschaftssitz der Habsburger. Auch Kaiser Josef II., Sohn Maria Theresias, regierte hier. Der Monarch war für sein rationales Wesen bekannt, doch eines Nachts wurde er im Dachboden der Nationalbibliothek eines Besseren belehrt.
Wie sein Vater Franz Stephan auch schon, war er ein Halotri. Und dann ist er ganz gern da, weil das wollte er natürlich nicht, dass die Leute das mitbekommen auf amorösen Pfaden, wenn er unterwegs war. Ist er über den Dachboden hinausgeklettert, Burggarten und raus am Spittelberg zu den Spittelbergmenschen, zu den billigsten Birnen. Ja, und eines Tages war er wieder unterwegs und da steht dann dort eine alte Dame, also gebückt da und hält die Hände auf. Nicht? Und er, schon in freudiger Erwartung, hat er sich da gar nicht gekümmert und hat sich rationell veranlagt, wie er eben war, gedacht, na, da hat wieder irgendein Diener einen Tipp gegeben, dass ich da heute durchkomme. Hat aber weiters nichts getan, ist weitergegangen und nach ein paar Stunden kam er dann wieder zurück und siehe da, steht die immer noch da und hält die Hand auf. Und das war ihm jetzt also zu viel, da hat er sich geärgert und dann hat er versucht, sie da so wegzutauchen und er ist immer wieder mit der Hand da so durch sie durch, ne? War ja nur eine Erscheinung. Das hat ihn dann schon etwas verblüfft und er hat das alles ganz genau aufgeschrieben, weil er das untersuchen wollte. Aber es kam zu dieser Untersuchung nicht mehr, weil er einige Wochen nach diesem Ereignis verstorben ist.
Geistergeschichten gibt es viele im Hause Habsburg. Nach Josef II. Kam sein Bruder Leopold an die Macht. Dessen Schwiegertochter Elisabeth von Württemberg hatte kurz vor ihrem Tod eine seltsame Begegnung.
Die Elisabeth von Württemberg war gerade schwanger, es war abends, sie war schon in ihren Gemächern und plötzlich ist einer der Diener aus irgendwelchen Gründen noch in den Thronsaal gegangen und sieht sie da sitzen am Thron. War natürlich etwas verwundert, hat den Zofen berichtet und die haben gesagt, das gibt's nicht, die ist doch schon in ihre Zimmer zurückgegangen. Ne? Dann haben sie nachgeschaut, da sitzt sie am Bett und haben ihr erzählt, da sitzt doch auch gleichzeitig am Thron, wie gibt's denn das? Und sie ist also aufgebraust und dahin und hat sich das angeschaut und sieht sich tatsächlich selber sitzen am Thron. Ne? Und hat hysterisch geschrien und gesagt, man soll da hinschießen und das hat aber überhaupt keinen Sinn gehabt. Ne? Weil das war ja nicht wirklich sie, sondern eben eine Geisterfigur, eine Geistererscheinung. Und sie ist tatsächlich nach dieser Erscheinung einige Wochen drauf verstorben, diese Elisabeth von Württemberg.
Eine teuflische Geschichte soll sich im ehemaligen Minoritenkloster ereignet haben. Ein junger Mann aß 7 Hostien an einem Tag. Damals war das in der Kirche strengstens verboten. Hostien mussten auf nüchternen Magen eingenommen werden. Wenige Stunden später war er tot.
Dann hat man ihn bestattet in der Gruft dieser Minoritenbrüder und am Abend ist Folgendes passiert. Da hat es an die Tür geklopft, bum bum. Dann hat einer der Mönche aufgemacht. Draußen steht eine dunkle Gestalt mit so langen Fingern, unheimlich, und deutet ihm so, er soll mitkommen und den Kelch da mitbringen. Und der hat furchtbar zum Zittern angefangen und hat das befolgt, was ihm die Gestalt da befohlen hat und ist dem nachgegangen und der ist in die Gruft runter zu besagten Sarg dieses Mannes, hat den Deckel geöffnet, den Leichnam aufgesetzt, hat dem Mönch gedeutet, er möge da jetzt den Kelch unter die Lippen des Verstorbenen setzen. Dann hat er hinten am Kopf noch so ein Tapperl drauf und dann siehe da, hat dieser Leichnam 7 Hostien unversehrt und unzerkaut in den Kelch wieder hineingespuckt. Jetzt ist er dann wieder völlig erschöpft in seine Klause und wollte eigentlich weiterschlafen. Das ist ihm nicht gelungen, weil es unten plötzlich furchtbar zum Quietschen und zum Poltern angefangen hat und die Mönche haben alle gezittert und erst wie es hell wurde am nächsten Tag, haben sie sich an den Händen genommen und sind da hinuntergegangen. Und was haben sie vorgefunden? Nichts. Nicht einmal der war noch da. Sarg weg, Leiche weg, alles weg. Aber genau wo der da gestanden ist, war schräg oben drüber ein riesengroßes Loch. Und das war dann das Teufelsloch von Wien, klar.
Die Gruft, aus der der Teufel den armen Sünder entführte, gibt es nicht mehr. Dort, wo einst das verwünschte Kloster stand, steht heute das Bundeskanzleramt.
Das heißt, der Teufel sitzt jetzt im Detail.
An der Außenwand der Minoritenkirche sind Marmortafeln angebracht. Es sind dies die Überreste von Grabplatten. In der Wiener Innenstadt gab es einst viele kleinere Friedhöfe, vor allem rund um die Kirchen, so wie das heute noch am Land üblich ist.
Bis ins 18. Jahrhundert hat man die Leute begraben in einer Tiefe von so 40, 50 Zentimetern. Das ist nicht sehr tief unten und man muss sich ja auch vorstellen, die Leute sind meistens nur in irgendwelche Tücher eingenäht worden, außer die reichen Leute. Jetzt natürlich die Verwesungssäfte träufeln da hinunter in die Erde und es kam zur Grundwasserverseuchung. Dann 40, 50 Zentimeter ist die ideale Grabungstiefe für Hunde. Nicht? Und was haben die so gern? Ein bisschen Knochen, ein bisschen Aas. Nicht? Und dann war es auch noch so, Früher, es gibt zwar sehr viele Plätze, die waren aber großteils belegt mit Marktbuden und so weiter. Und die Wiener haben immer schon gern gefeiert. Also Spektakel müssen sein, das hat schon die Maria Theresia gesagt, das ist bis heute so. In Wien feiert man meistens nicht nur ein Fest am Wochenende, sondern parallel 3, 4. Und da war es auch so, jetzt hat man halt gelegentlich ausweichen müssen auf den Friedhof. Das ist ja sehr passend zur Wiener Seele, ne? Wien und der Tod, sehr morbid. Und da hat man auf die Grabplatten und Gräber hat man halt so Holzbretter aufgelegt und Tische draufgestellt und ein wenig Jausen und ein bisschen an Wein und dann hat man musiziert und tanzt und gelacht und gesungen. Dazwischen sind die Hunde gewuselt mit den Knochen im Maul. Ne? Und wenn man das jetzt alles zusammenzählt, dann kann man sich vorstellen, der ideale Nährboden für Seuchen jedwelcher Art.
Kaiser Josef II. Ließ diese Begräbnisstätten aus hygienischen Gründen auf. Neue Friedhöfe wurden hinter der Stadtmauer angelegt. Aber auch diese Friedhöfe wurden zu klein. Der Wiener Zentralfriedhof wurde 1874 eröffnet.
Es lebe der Zentralfriedhof und alle seine Toten. Der Eintritt ist für Lebende, hat ausnahmslos verboten. Weil der Tod eine Festheit gibt, die ganze lange Nacht. Und von den Gästen keiner Eintrittskarten braucht.
Die Angst, lebendig begraben zu werden, war immer noch sehr präsent. Der Schriftsteller Hans Christian Andersen hatte stets einen Zettel neben seinem Nachttisch stehen, auf dem stand: Ich bin nur scheintot. Doch es gab noch andere Methoden, sich davor zu schützen, lebendig begraben zu werden.
Beliebt war in Wien der Rettungswecker. Kennen Sie den? Rettungswecker. Man hat sich um die Extremitäten, um die Finger, um die Zehen dünne Zwirnsfäden binden lassen. Die gingen durch den Sarg, durch die 90 cm Erdreich und waren mit kleinen Glöckchen beim Friedhofwärtershäuschen in Verbindung. Kommt man aus der Agonie zurück, dann bewegt man die Finger und die Zehen und dann sollte es leiden.
Derlei Dinge waren sehr beliebt und relativ modern. Früher gab es skurrilere Methoden, um den Tod festzustellen, erzählt Barbara Wolflingseder.
Da hat man die Scheintoten, um es festzustellen, ob sie jetzt tot sind oder nur leben, mit einer Vogelfeder an der Kehle gekitzelt. Wenn sie gelacht haben, haben sie nur gelebt. Ne? Eindeutig. Man hat ihnen Ammoniakgeist unter die Nase gehalten. Man hat von Zeit zu Zeit einige Tropfen eines Balsamextraktes oder derartiger Essenz in den Mund träufeln lassen. Man hat ein Stück Eisen in siedendes Wasser getaucht, um es dann auf der Magengegend aufzulegen und dort maximal 30 Sekunden zu belassen, um Verletzungen, wenigstens schwerere, zu vermeiden, nicht? Und dass der nachher nicht so schiere Brandnarben hat. Man hat die Toten an der Zunge gezogen und da hat man das dann perfektioniert mit der Zeit, dass sie nicht immer einen hinstellen hat müssen und die Zunge außer, hat man Zungenziehermaschinen entwickelt. Das waren so kleine hölzerne Dinger und die haben bis zu 25 Mal da an der Zunge gezogen. Vielleicht ist er dann wieder aufgewacht oder auch nicht.
Auch rund um die Michaelerkirche wurden einst Verstorbene beigesetzt. Später hat man sie aufgrund von Platzgründen wieder enterdigt und ihre Knochen zu Fußböden verarbeitet. Manche behaupten, ihre Seelen kamen nie zur Ruhe. Vielleicht ertönt deshalb bisweilen zur Geisterstunde Orgelmusik aus der leeren und verschlossenen Michaelerkirche.
Das waren freakige Friedhofsgeschichten von Sandra Knopp. Nächste Woche hören Sie an dieser Stelle eine Sendung zum Thema Alleinsamkeit. Desiree Ackerer lädt ein, um nicht allein zu sein. Sie geht der Frage nach, wie man Einsamkeit erfolgreich bekämpfen kann. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal, sagt namens des gesamten Freak-Radio-Teams Christoph Dirnbacher.